Superflex, PPR, Tight End Premium. Baker Mayfield oder Miles Sanders?
Miles Sanders.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, so, wie geht's dir? Wir finden uns wieder ein in den heiligen Hallen. Alles klar?
Ja, alles gut. Ich genieße meinen Urlaub noch und schau fleißig Olympia. Muss sagen, bin da schon etwas hyped gestern und heute waren ja echt schon gute Tage. Und am Donnerstag geht ja auch, oder gibt's ja zum ersten Mal wieder NFL-Football.
Ich bin ah, ist Hall of Fame Game.
Ja.
Alter.
Besser als nichts. Halt.
wann ist das Spiel? Also uhrzeitmäßig?
2 Uhr, glaube ich. Und oh. Normales Donnerstagnachtspiel.
Also Freitag in der Früh gleich mal die Condensed Version reinziehen.
Ja, genau.
Herrlich. Wunderbar. Ja, es geht auf jeden Fall stramm in Richtung NFL zu mittlerweile. Jetzt haben wir schon Anfang August. Ich glaube, wann ist denn Kickoff eigentlich? 10. September oder irgendwie sowas?
9. September tatsächlich.
9. September. Ja, ich will jetzt nicht den Kalender öffnen, weil wir wurden ja schon, also wir wurden darauf hingewiesen, dass wir wild herumklicken an unserem Rechner, während wir die Aufnahme machen. Und da sind wir anscheinend ein bisschen nachlässig geworden, mit dem Aufpassen in den letzten Folgen. Daher, wir reißen uns da zusammen. Ich lasse auch nochmal den Effekt drüber laufen, dass es rausnimmt und rausfiltert. Hoffentlich bessern wir uns da wieder.
Ja, genau. Ja, genau. Und
sowas ja schon zu Herzen auf jeden Fall.
Ja, natürlich, klar.
Das erfordern wir natürlich von uns selbst ganz andere Performance. Aber ja, so viel dazu. Andererseits, Mailbag-Folge war geil. Ich glaube, kam auch ganz cool an. Haben sich einige gefreut auch, dass sie ja prominent erwähnt oder dran kamen. Ich meine, klar, wusste man natürlich irgendwo vorher. Wir haben natürlich auch jede Frage mit aufgenommen, die wir bekommen haben. Da müssen wir, glaube ich, noch ja, in andere Regionen vorstoßen, so wie bei Downset Talk, wo ein Mailbag dann nur ganz wenig irgendwie, oder wo nur ein kleiner Teil der Fragen drangenommen werden kann. Da sind wir noch ein Stückchen entfernt. Mal schauen, wann das dann irgendwann soweit ist. Aber, ja, für heute, was haben wir dabei? Wir machen eine kleine Buy-Sell-Cut-Hold-Folge. Heißt, wir haben euch gefragt, welche Spieler sollen wir einordnen, an wem habt ihr, also wo wollt ihr eine Einschätzung haben? Wir haben uns die ADPs angeschaut, wann gehen die Spieler? Ein paar Spieler, weil es echt viele waren, haben wir so in eine kleine Speedround gepackt, die kommen dann hinterher, fliegen wir schon relativ schnell durch. Und am Anfang, wir haben jetzt, glaube ich, gute 20 Jungs, die wir uns da angeschaut haben und eine kleine Einschätzung geben, was erwarten wir von ihnen und wie denken wir, wird sich deren Value entwickeln. Damit starten wir aber nicht. Wir haben wieder zwei Trades bekommen, die passiert sind. Der Trademarkt heizt langsam vielleicht ein bisschen auf, beziehungsweise kommt so ein bisschen in die Gänge. Ich muss sagen, in den meisten Ligen, in denen ich bin, ist noch ziemliche Flaute aktuell. Aber das wird sich ändern, je näher die Saison rückt. Und ja, der erste Trade hier in der 12er Liga, PPR, Superflex und Tight End Premium. Also unser Standardformat quasi, der sah aus. TJ Hockenson wurde mit einem 22 First und Leonard Fournette zusammengepackt und getradet gegen Cam Akers und einen 22 Second und einen 22 Third. Ja, jetzt habe ich lang geredet, darf das Wort mal an dich übergeben, den Staffelstab im Zeichen Olympias und wie siehst du denn den Trade?
Ja, also ich wäre da leicht auf der Seite von Hockenson, dem 22 First und Fournette, muss ich sagen. Also auch, wenn wir Akers schon mögen, muss man hier ganz klar sagen, wir haben hier praktisch Hockenson, der in Titan Premium auf jeden Fall auch ein First-Round-Pick wert ist, den 22 First, wo wir nicht wissen, wo er landen wird, ne, genau, und Fournette, sodass wir hier, man sagen kann, grob Hockenson gleich Akers, würde ich jetzt so aktuell einschätzen. Und dann haben wir eben den First und Fournette gegen einen Second und einen Third. Und ja, Fournette für einen für einen Drittrunden-Pick und dann bleibt Second gegen First. Also ja, wie gesagt, dementsprechend wäre ich auf der Seite.
Ja, ich sehe das relativ ähnlich. Ich würde Akers vielleicht sogar noch. Ja, wenn du mich wirklich dann fragst, Hockenson oder Akers, da glaube ich, wäre ich noch bei Akers im Moment. Oder ja, weil ich es noch nicht ganz so schwarz sehe. Und bei Hockenson, das hatte ich ja schon mal in der letzten oder in einer der letzten Folgen auf. Ah ja, die Tight-End-Folge hatten wir ja gerade erst. Ich habe bei ihm noch gewisse Zweifel. Aber Akers 22 First hier, wenn das zumindest mal so ein bisschen sich matcht, dann Hockenson. Und Fournette gegen den Second und Third. Ja, also daher, ich nehme auch die Seite lieber. Ist einfach auch die safere Seite. Da ist ja das wertvolle Asset mit dem First mit drin. Ja, das muss man leider mittlerweile einfach so nehmen, glaube ich. Da ist Cam Akers einfach eine zu große Hypothek. Kommt dann auch ein bisschen natürlich auf die Ownership von Cam Akers an, gell? Das ist, wie tief steckt man schon mit drin im Schlamassel?
Ja, also das ist auf jeden Fall, ich sag mal, wenn man Akers hat, ist das auf jeden Fall ein Angebot, wo man, ja, was man annehmen sollte, denke ich, ne?
Ja,
Also
da kann man dann
in
wirklich auch
Bezug
gut
auf
verkaufen.
Risiko. Genau, wenn jetzt, ich sag mal, wir haben da schon ganz andere Angebote gehört und also man sollte ihn nicht um jeden Preis verkaufen.
Definitiv, das stimmt. Gut, und der zweite Deal, wieder 12er Liga, wieder PPR, Superflex und diesmal noch 6 Point per Passing Touchdown als ja dazu. Gegeben als Info, das ist wichtig, denn hier ist, das ist ein Quarterback-Deal, den wir sehen. Auf der einen Seite steht Jared Goff, Juju Smith-Schuster und ein 2023 First gegen Jalen Hurts und ein 2022 Second Round Pick. Was sagst du dazu?
Ja, also ich wäre da auf der Goff, Juju und First Round Pick Seite. Ganz einfach aus dem Grund, Hurts ist schon, ja, gefährdet, möchte man fast sagen. Ich habe heute wieder gelesen, Philly ist schon dabei, Cap Space zu schaffen. Nun kann man natürlich da viel, viel vermuten, ob es einfach ist, um vielleicht noch irgendeinen Veteranen unter Vertrag zu nehmen oder aber um einen Spieler wie Watson unterm Cap unterzubringen. Man weiß es nicht. So, dementsprechend, also ist bei Hurts finde ich schon immer die Gefahr real, dass er entweder jetzt noch ersetzt wird, beziehungsweise einen Watson kommt und dann ist der Value natürlich, wird ja drastisch sinken. Oder aber dann eben im Laufe der Saison, sodass bei Hurts wirklich, also das wäre für mich jetzt auch aktuell ein Kandidat, den ich eher verkaufen würde. Auf der anderen Seite sehen wir im Prinzip drei Assets, die alle nur an Wert gewinnen können. Goff aktuell, Goff ist wohl aktuell der Quarterback, der, ja, der Starting Quarterback, der eigentlich, wo man eigentlich davon ausgehen darf, dass er noch ein paar Jahre in der NFL starten wird. Genau, aber einfach im Moment in Detroit spielt und dementsprechend niedrig bewertet wird, auch zu Recht. Dann, aber das kann sich eben in der Zukunft ändern. Dann haben wir Juju, der, ja, haben wir in der Wide Receiver Folge sehr ausführlich drüber gesprochen, der im Prinzip, ja, auch underrated ist, noch ein Jahr Vertrag hat, Vertragsjahr immer ganz gut dazu, kann er dann eben in der nächsten Offseason einen großen Vertrag unterschreiben, genau. Dementsprechend wird der vermutlich auch eher an Wert gewinnen. Und dann haben wir eben den 23er First Round Pick aktuell noch unterbewertet, aber da wird der Wert natürlich auch immens steigen.
Ja, ich sehe das alles irgendwo ein. Bis auf Goff, das sage ich mal, da gibt es schon auch, glaube ich, einen Case, dass der Value durchaus noch weniger wird. Auch wenn er im Moment irgendwo im Quarterback 30 plus gehandelt wird, kann das auch sein, dass wir da ja in einem Jahr drüber sprechen, dass der gar nicht mehr, also dass er einfach kein Starter mehr ist. Aber man wird sehen, wie er da in Detroit performt und ob er dann ein NFL-Quarterback ist oder nicht. Aber bei Jalen Hurts. Ja, klar, ich sehe die Gefahren auch, die du da jetzt dargelegt hast. Aber es kann schon auch sein, dass Jalen Hurts dieses Jahr einfach startet. Und wenn das hier ein Contender-Move ist und man sagt, okay, komm, mir fehlt noch ein Quarterback, der richtig Punkte aufs Board bringt. Jalen Hurts hat auf jeden Fall Top 5 Quarterback-Upside, für 2021, dann ja, ich würde wahrscheinlich, wenn ich sage, hey, ich bin nicht absoluter Top-Contender und ich muss ein bisschen mit dem Risiko auch haushalten, dann würde ich auch auf jeden Fall, also nehme ich eher die obere Seite, aber ich sehe auf jeden Fall einen Case, dass ich die untere nehme. Wenn ich sage, hey, komm, ich muss ein bisschen nach vorne kommen, ich habe hier an sich ein gutes Team, aber mir fehlt noch ein bisschen was vorne raus. Welchen Top-Quarterback für 2021 bekomme ich denn ansonsten für den Preis? Dann bist du halt sofort bei so einem Tom Brady zum Beispiel, wo du halt weißt, das ist wirklich nur eine Saison und Jalen Hurts Value, wenn er gut aussieht auf dem Feld, kann schon auch noch gewaltig steigen. Also das sehe ich halt in allem anderen, ja, bei allen anderen Quarterbacks, die du für so ein Paket bekommst, eher nicht.
Ja, also
ist natürlich risikoreich.
Würde ich gerade sagen, also da, wie gesagt, ich bin eher auf der anderen Seite, ja. Weil wie gesagt, ich sehe da schon einen guten Case, für das ich für das Paket halt, oder dass ich da in der nächsten Offseason halt ein Paket habe, was 3 First-Round-Picks wert ist. Und ob Hurts jemals, ich sag mal, 3 First-Round-Picks wert sein kann, muss ich halt eben zeigen, ne?
Ja, schauen wir mal, ob Jared Goff nochmal einen wert ist irgendwann. Und ja. Juju, ja, ist natürlich auch so eine Sache. Muss man sehen, Landing Spot dependent. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn es darum geht, wirklich value-orientierter Trade und man geht drauf, was ist wahrscheinlich nächstes Jahr mehr wert, nehme ich auch die obere Seite. Gut, soviel zu den Trades. Danke für die Einsendungen. Sehr cool. Ist immer schön, eine Folge damit zu starten, finde ich. Und damit, ja, kommen wir zu unserem Hauptthema der Woche, die Einordnung von Spielern. Du hast das ja hier so wunderschön in unserem Showsheet vorab positionsgetreu schon ein bisschen so vorsortiert. Wir haben das jetzt innerhalb der Positionen nicht noch nach ADP irgendwie sortiert oder so, sondern das ist, denke ich mal, die chronologische Ordnung, in der wir die Spieler ja bekommen haben. Zum Einordnen, und ich würde sagen, ich starte einfach mal, gebe dir mal den ersten Namen inklusive ADP vor und dann kannst du uns sagen, wie du das siehst oder ja, wo du den Spieler einordnen würdest. Und es geht los mit Carson Wentz, der hat sich kürzlich verletzt und muss jetzt operiert werden. Man weiß es so, ich glaube, also fand ganz komisch, 5 bis 12 Wochen habe ich gelesen, ist er raus. Und da frage ich mich schon, wie man zu so einer, also Prognose kommt. Das ist ja ganz schön wide range of outcome so. Ist aktuell Quarterback 22 im Juli ADP von DLF. Und was machst du denn mit ihm, wenn du ihn hast?
Ja, das ist halt tricky, ne? Also wahrscheinlich halte ich ihn, weil durch die Verletzung und diese Unsicherheit, die sowieso besteht, ist es eher mit ihm so eine Sache. Ne? Also das heißt, man weiß dann nicht, was man bekommt. Und ja, den wird jetzt aktuell auch keiner unbedingt kaufen wollen, nehme ich an. Dementsprechend für mich eher aktuell ein Hold. Was allerdings jetzt nicht unbedingt für Wentz spricht, ist im Prinzip, er wird, du hast es ja gesagt, so circa, also ich habe jetzt gelesen, eher in Richtung 12 Wochen verpassen. Hieße dann wären wir irgendwie Woche 8 oder sowas, Woche 7, Woche 8 irgendwie der NFL-Saison. Dann kann man eher mal davon ausgehen, dass die Colts schlecht starten. Ich habe gerade gelesen, Quentin Nelson haben sie ungefähr jetzt auch noch für die gleiche Zeit verloren. Und also man kann dann davon ausgehen, dass die Colts eher nicht oben mitspielen. So, und dass sie dann vielleicht in Richtung besserer Pick schielen und auch natürlich dahin schielen, dass sie Philly nicht den First Rounder geben müssen. Das ist wahrscheinlich jetzt auch dann.
Wie viele Spiele muss er dafür machen?
Ich glaube 75%.
Ja, gut, das ist dann gelaufen.
Ja, und da würde jetzt Indy auch ihn noch die Woche länger schonen, da bin ich mir schon sicher.
Ja, das denke ich auch.
Ne, also genau, von daher ja, muss man da mal sehen. Sie werden dann ihren eigenen First-Rounder haben und wenn der jetzt auch noch hoch sein wird, dadurch, dass sie dann Wentz vielleicht noch ein bisschen länger draußen halten oder er vielleicht auch einfach länger verletzt ist. Ich meine, Wentz hat ja durchaus eine Historie, was Verletzungen angeht. Und ja, schauen wir mal, ne? Also, ob das nicht vielleicht ja, nicht so eine dolle Saison für Wentz wird.
Wer ist denn da jetzt eigentlich gerade Backup in Indy?
Also Jacob Eason kriegt aktuell First Team Reps. Also ich nehme auch mal an, dass sie den starten werden. Den werden sie mal testen wollen, was sie da für einen haben. Gut, ist natürlich eine absolute Wundertüte. Dann haben sie ja noch im Draft Sam Ellinger geholt von Texas. Der sitzt da noch. Und sie haben noch, wie heißt der denn, Brett Huntley gesigned.
Genau.
Ja gut, bevor, also das wäre, also das würde keinen Sinn ergeben, wenn sie den starten würden oder dem, also wenn der überhaupt das Roster macht. Also das würde mich schon verwundern. Also ich denke, einer der beiden Jungen oder vielleicht auch beide abwechselnd, ne, wenn der eine schlecht war, dann den anderen reinzuwerfen, um da wirklich zu gucken, was sie an denen haben. Und ja, das wäre das Einzige, was da wirklich Sinn ergeben würde.
Ich habe ja irgendwie letztens bei der Push-Nachricht, dass sie eben Huntley da jetzt signen. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe am Anfang gelesen, dass sie ihn so als Starter benannt haben, quasi, also als wenn Wentz raus ist. Ich hatte schon, glaube ich, in 6 Ligen irgendwie da fett Farb geboten auf Huntley. Und dann habe ich die Meldung nochmal gelesen, da habe ich mir, Alter, was ist denn los mit dir? Du kannst doch nicht jetzt hier den Camp-Buddy so teuer einkaufen, ne? Wieder alle Waiver-Wire-Ads rausgenommen bei ihm. Das war schon wieder wild.
Ja.
Aber ja, also wird definitiv kein Spieler sein, der da, glaube ich, großartig Spiele macht. Ich würde auch auf Eason tippen aktuell. Und ja, war er auch ein ganz spannender Prospect, glaube ich, sogar in der, was ist der, was war denn der für eine Klasse? War das jetzt letztjährige?
Vorletzt, also ja,
Letztjährige.
genau, letztes
Also,
Jahr, der war mit hier From und Co.
ja, genau, war auch so einer dieser Late Rounder.
Ja.
Oder ist der sogar undrafted gegangen am Ende? Ich weiß es
Nee,
gar nicht
nee,
mehr.
nee, nee.
Schon
Der ist
lange
sogar
her.
vor From gegangen, meine ich.
Ja, okay, gut. Ja, also denk den, da können wir mal gespannt sein, wie er sich dann macht, wenn er in der NFL startet, auch wenn man da jetzt keine Wunderdinge, glaube ich, erwarten sollte. Aber ja, vielleicht, ich glaube, hab ich jetzt eigentlich zu Wentz irgendeine Einschätzung gebracht? Habe ich noch gar nicht, gell? Ich habe ihn hier stehen, ja, ich habe ihn hier noch stehen als Sell, weil es war er halt bei mir als Quarterback 22, es hat jetzt das Juli-ADP, das wird nach unten gehen, war er halt für mich davor schon. Bin ja kein Wentz-Fan an sich und ja, jetzt aktuell würde ich dann aber auch warten, solange irgendwie den halten, bis er fit ist und dann, sobald er startet, ist, würde ich ihn quasi wieder auf den Markt werfen und sagen, jetzt komm, jetzt ist er wieder fit. Und da hast du doch den Colts Quarterback der Zukunft. Darf halt nicht zu dem passieren, darf halt, sollte nicht das Szenario kommen, das du jetzt hier aufgezeichnet hast mit dem guten Colts Pick. Sie halten ihn so ein bisschen am Spielfeldrand und brauchen seine Production gar nicht. Das wäre schlecht. Aber mal gucken, wie sich da entwickelt. Genau, das zu Carson Wentz. Also, du hast noch was zu ihm?
Nee, nee, alles gut.
Wunderbar. Dann, nächster Spieler, also die nächsten beiden hatten wir in unserer Mailbag-Folge sogar schon mal erwähnt. Das ist jetzt natürlich, wer da aufmerksam zugehört hat, weiß zumindest von jeweils einem schon, wie er den Spieler sieht. Und da geht's los mit Tua Tagovailoa, Quarterback 16. Und ich tippe mal, dass das bei dir eher ein Sell-Kandidat ist.
Absolut richtig. Genau, also ich halt ja von Tour zu dem Preis nichts und ja, ist für mich ein Sell auf jeden Fall. Wie gesagt, alles
Ja.
weitere hört ihr gerne auch nochmal in der Mailbag-Folge. Da haben wir das ja
Ja.
nochmal. Oder habe ich das auch schon beleuchtet?
Ich bin bei Tua echt hin und her gerissen, muss ich sagen. Da tue ich mir super schwer. An sich mag ich ja schon, wie er so aus dem College kam. Das Problem sind die Injuries natürlich. Und ja, das erste Jahr bei Miami sah nicht mega gut aus. Ich habe mich jetzt nicht so richtig durchringen können, ihn als Sell-Kandidaten zu bezeichnen, auch wenn ich dann. Wenn ich mir das ADP angucke, ich glaube, nach ihm geht da schon Watson, zwei nach ihm Zach Wilson. ja, wenn ich jetzt, wenn es heißt, Cell verkaufen gegen so jemanden, dann bin ich dabei. Aber ja, es ist irgendwo bei mir so zwischen Sell und Hold. Also ich möchte ihn nicht aufgeben, ich würde ihn nicht versuchen, also ich möchte ihn nicht verramschen. Ich traue ihm schon zu, jetzt einen Schritt zu machen mit dem echt ganz anderen Wide Receiver Core, das da in Miami zur Verfügung steht. Wobei es schon wieder, glaube ich, losgeht mit Verletzungsproblemen.
Ja, sind alle
Also
verletzt außer Waddle.
ja, das ist halt, das tut natürlich schon echt wieder weh, gell? Also das ist schon mies. Mal sehen. Ja, zu Bye kann ich mich auch nicht durchringen. Bei mir ist ein Hold. Gut, und der nächste, Trevor Lawrence, Quarterback 7. Ich hatte es in der Mailbag-Folge schon gesagt, er ist für mich ist ein Sell-Kandidat. Ja, wie siehst du ihn denn?
Ja, das ist ein bisschen tricky. Also die ADP ist natürlich, also wenn man rein nach ADP guckt, ist es natürlich schon extrem hoch und da würde ich dir durchaus zustimmen. Aber meine persönliche Erfahrung aus meinen Ligen sagt eigentlich ein bisschen was anderes. Also ich habe das Gefühl, Lawrence hat irgendwie seit dem Rookie Draft extrem viel an Wert verloren. Das ist wirklich absurd. Man kann ihn aktuell sogar wirklich ganz gut kaufen. Und dementsprechend, also ich habe ihn jetzt hier als Hold aufgeschrieben, weil natürlich kaufen immer noch relativ teuer ist. Je nachdem auch, wie der Owner ihn sieht. Ne, das ist immer so ein bisschen, aber man kann natürlich mal anfragen. Aber ich würde ihn halt auch nicht verkaufen, weil wenn man ihn wirklich hätte verkaufen wollen, beziehungsweise den First Overall im Draft, dann hätte man richtig eincashen können und du kriegst diesen Preis, kriegst du halt bei weitem nicht mehr. So, und dementsprechend würde ich ihn wahrscheinlich am ehesten einfach halten.
Verstanden. Ist natürlich echt absolut, ja, ich kann dir nur zustimmen. Es muss natürlich auch dieser Quarterback 7 Preis für mich her, dass ich ihn verkaufe. Ganz klar. Genau. Okay, dann nächster Kandidat. Wieder, jetzt haben wir hier wieder einen jungen Quarterback. Zach Wilson, Quarterback 18. Wie hast du ihn eingruppiert?
Auch als Hold. Also vielleicht sogar ein Buy für mich. Auch da ist es immer sehr, sehr ja, liegenabhängig. Ja, es gab bei Wilson ja jetzt diese, ich sag mal, ja, die Komplikation bei der Vertragsunterzeichnung, beziehungsweise hat sich alles ein bisschen hinausgezögert und sowas. Das ist natürlich, sieht dann auch erstmal im ersten Moment nicht so positiv aus. Und ja, also da muss man auch wirklich ganz stark schauen, immer, wie sieht denn der jeweilige Owner? Da habe ich schon vieles erlebt, ne? Also von bis, entweder derjenige will ihn gar nicht abgeben, weil, ne, Rookie, man will erstmal sehen, was man hat. Oder aber die Leute verschleudern die. Also, das ist, ja, ist bei den Rookies immer so ein bisschen wirklich liegenabhängig.
Völlig klar. Ich muss sagen, Zach Wilson einfach nur verglichen damit, dass halt die, ja, Lawrence ist irgendwie Quarterback 7. Ich weiß, ich habe jetzt das von Justin Fields und Trey Lance nicht hier, aber ich würde irgendwie tippen, dass es da ja, um die Quarterback 10 rum liegt. Also die sind eher, ich glaube, die sind näher an Lawrence als an Wilson, auch was den Wert angeht. Ich finde, Zach Wilson ist von diesen ganzen Rookie-Quarterbacks schon, ja, ist halt irgendwie der günstigste, abgesehen von Mac Jones, aber ich sehe halt Zach Wilson doch schon noch einen Ticken über Mac Jones, was sein Ceiling in Fantasy auch angeht. Er ist der Nummer 2, ja, Overall Pick gewesen. Ich finde, er ist ein bisschen unterbewertet und deswegen habe ich ihn hier jetzt als Bye-Kandidaten stehen. Ja, als Quarterback 18, da ist halt wirklich, der ist nur wie soll ich sagen, ein Spot vor Baker Mayfield. Und bei dem wissen wir zwar, glaube ich, schon, dass er ein ganz guter Quarterback ist, oder so würde ich das zumindest sehen, aber in welchem System spielt er und ja, wie hat er sich jetzt auch selber als Fantasy-Option gezeigt in den letzten Jahren? Das ist überschaubar gewesen eher. Und da finde ich ihn aktuell. Obwohl ich mir des Risikos natürlich schon bewusst bin, dass er irgendwie birgt, finde ich seine Position recht günstig und würde im Zweifelsfall eher kaufen und einfach mal anfragen, was er denn kosten würde.
Ja, also jetzt hier auch nochmal, um das nochmal zu vergleichen, wenn wir jetzt sagen, Wilson ist in laut ADP Quarterback 18 und Tua 16 beispielsweise, dann nehme ich, ich sag mal, keine Ahnung, die Differenz jetzt, was man jetzt auf den Tisch legen müsste zwischen den beiden. Aber wenn ich jetzt Tour und ein Second
Round.
Also
ich kann dir ja sagen, also Superflex ADP ist halt Tour dann, overall ist Tour 33 und Zach Wilson ist die 40. Also
ja,
es ist
okay.
Nicht viel.
Also musst du wahrscheinlich, ich sag mal, wenn man jetzt im Startup geht, rein die Picks nimmt, muss man wahrscheinlich einen Second Rounder auf den Tisch legen, damit man vom einen zum anderen. Also ich nehme liebend gerne Zach Wilson und einen Second Rounder für Tour.
Ja.
Sofort.
Auf jeden Fall. Ja, ich nehme halt auch Zach Wilson und einen Third Rounder.
Also ja, wahrscheinlich schon, ja.
Ja, im Zweifel, wenn du mir den halt so one for one quasi anbietest, dann nehme ich halt eher Zach Wilson, weil ich ihn halt, glaube ich, doch jetzt so aus dem Gefühl raus, würde ich ihn lieber haben als Tua. Einfach, ja, weil ich das letzte Jahr von Tua schon gesehen habe, wirklich besorgt bin. Bei Zach Wilson sage ich, wenn der jetzt dieses Jahr nicht besonders gut spielt, sondern jetzt so eine okay Rookie-Saison hat, dann glaube ich, hat der nächstes Jahr einen ähnlichen Preis. Wenn Tua dieses Jahr reinscheißt, Alter, dann kannst du mit ihm halt den Boden aufwischen. Und das ist schon, das ist halt ein Risikofaktor.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Genau, okay. Next one auf unserer Liste. Mein Liebling, Sam Darnold. Soll ich, ich kann es ja, ist nur Quarterback 27. Da kann man ja auch nochmal überlegen, aber bei mir ist ein Sell-Kandidat. Ich glaube, ich habe oft genug über ihn gesprochen oder es kam schon oft genug raus, was ich von ihm halte. Deswegen halte ich mich jetzt hier mal in der Analyse zurück und spiele den Ball gleich rüber zu dir.
Ja, haben wir schon öfter drüber geredet. Also für mich ist Darnold, wie gesagt, immer auch da. Also als Quarterback 27 ist er eher ein Hold auf jeden Fall. Vielleicht sogar bei. Ne? Also die Sache ist die, du wirst ihn in der Regel nicht günstiger als einen First-Round-Pick kaufen können. Und dann wird es halt schon wieder kritisch.
Meinst du? Echt, brauchst du das? Ein First-Round-Pick für Sam Darnold?
Ich glaube nicht, dass du ihn für weniger bekommst.
Ach, krass. Also, also ich hatte einen Sam Darnold-Share noch irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das war, wann das war. Das war noch vor diesem Trade zu Carolina auf jeden Fall. Und ich habe ihn definitiv für weniger verkauft, aber das lag dann vielleicht an mir. Oder, also ich habe ihn wirklich versucht über Monate hinweg. Ich habe ihn ja angeboten wie Sauerbier bei allen, bis ich dann mal einen gefunden habe, der ihn in einem Gesamtpaket endlich genommen hat.
Ja, das ist ein Superflex halt. Jetzt werden die gebraucht, ne? Also warten mal die nächsten 3 Wochen ab.
Ja, klar, man kann jetzt natürlich beim Carson Wentz Owner schon angeschissen kommen.
Ja.
Mit so einem schönen Sam Darnold Share. Ja. Ist das gleiche hier so, Danny Dimes geht zwei Spots früher, hinter ihm sind dann Winston und Goff, wobei Winston auch ehrlich gesagt, also den kannst du, glaube ich, nie so günstig kaufen, wie er in ADPs ist.
Nee.
Oder ich habe zumindest den Eindruck, jeder Winston-Owner will halt immer da Winston am Ceiling verkaufen und sagt, hey, der ist doch Quarterback 1, wenn er spielt. Ja,
ist halt ganz verständlich. Ne?
Ja, klar. Absolut, aber das ist halt immer schwierig. Also wir sprechen jetzt hier so ein bisschen von ADPs im Sinne von, einfach zur Wertmessung, weil was willst du sonst nehmen? Du kannst ja nicht aus verschiedenen Ligen jetzt, können wir jetzt keine Interviews mit den jeweiligen Ownern irgendwie machen zur Erhebung des Werts.
Nee,
aber es ist halt, da sieht man, da kommt es bei solchen Spielern, kommt so ein bisschen an die Grenzen des Ganzen hin. Ne?
Ja.
Genau. Okay, dann haben wir noch einen Quarterback hier stehen. Kellen Mond, Quarterback 38. Ist ja gerade mit Covid, glaube ich, hat sich infiziert. Ne? Und dadurch sind auch Cousins und jetzt weiß ich nicht, wer der Third Stringer gerade bei den Vikings ist. Ist auf jeden Fall auch im Covid-Protokoll. Das an sich, muss ich jetzt sagen, hat jetzt nicht besonders viel Einfluss auf meine Bewertung von Kellen Mond. Ich habe ihn hier jetzt als Buy stehen. Ich mag ihn ja ganz gern so aufgrund der Mobilität und dessen, und auch seinem Draftkapital. Und dann Kirk Cousins sieht da irgendwie in Minnesota auch nicht so unumstritten aus. Wie Mike Zimmer verarscht ihn ja quasi täglich auf seinen Pressekonferenzen, wenn er wieder losledert gegen Spieler, die sich nicht impfen lassen. Und Kirk Cousins meinte ja, wenn er an Covid stirbt, stirbt er halt an Covid. So, das Risiko nimmt er quasi in Kauf. Er ist da relativ entspannt. Was soll man dazu sagen? Da fällt mir nicht viel ein. Aber Kellen Montes, deswegen halt einfach für mich ein Buy. Die Situation ist ein bisschen shaky da in Minnesota. Könnte sein, dass er sich ganz gut etabliert und Quarterback 38 ist ein günstiger Preis.
Ja, genau, das wäre für mich einer, den ich im Moment noch nicht kaufen würde, sondern erst während der laufenden Saison, wenn die Hälfte aller Spieler ihn vergessen hat und du ihn als Rebuilder für einen Third-Round-Pick kaufen kannst.
Und besonders wahrscheinlich auch noch, was ganz interessant ist bei solchen Jungs, dann gar nicht unbedingt für einen Third-Rounder kaufen oder so, sondern vielleicht einfach in so einem Deal mit drin, gell? Also,
ja.
Also, es geht ja gar nicht um Kellen Mond, sondern ja, für irgendjemand anders kaufen und den dann mit reinwerfen. Funktioniert auch oftmals dann besser, weil sonst denkt derjenige ja nur zu viel über Kellen Mond nach.
Ja, genau. Ja, und genau, gerade wenn auch in Season, wenn da irgendein Contender auf einmal Punkte braucht und du dann noch irgendwo einen rumkrebsen hast, dann kannst du ihn bestimmt. Also wie gesagt, ich glaube, Kellen Mond ist ein Spieler, den kannst du sehr günstig während der Saison kaufen.
Ja. Hast du recht. Von dem her im Moment, also ist aktuell ein Hold mit bald auf Buy-Status.
Ja, ich sag mal, Jalen Hurts, wenn wir da überlegt haben, wie günstig der teilweise zu bekommen war, Anfang letzter Saison.
Absolut. Bis Carson Wentz da mal gespielt hat, dann wurde er teurer.
Genau.
Also Kirk, wenn komplett reinscheißt die ersten Wochen, dann könnte sein Preis steigen.
Ja.
Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ja, dann sind wir durch mit unseren Quarterbacks. Rüber zu den Running Backs könnte man sagen, aber Running Backs scheinen im Moment nicht zu ziehen. Wir haben hier nur einen Namen stehen, den wir einordnen sollen. Und das ist Jonathan Taylor. Also auch noch ein nicht allzu unbekannter Name, sondern prominentes Dynasty-Asset. Geht aktuell hier im ADP an Running Back 2. Und wie ordnest du ihn denn ein?
Ja, also vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt, ja, es ist ein Hold für mich. Aber jetzt sage ich ganz klares Hell. Also gut, man muss natürlich immer beachten, alle Mitspieler sind ja auch nicht bescheuert. Ne? Das heißt, dass jetzt Wentz und auch Quentin Nelson raus sind, das werden die meisten mitbekommen haben. Und ich bin mal gespannt, was das mit Taylors Wert so macht. Aber grundsätzlich ist natürlich immer für einen Running Back scheiße, wenn die Offense schlechter wird. Ne? Das heißt also, zum einen, wenn du den wahrscheinlich besten Guard der Liga verlierst, ist es schon mal sehr schlecht, auch für einen Running Back. Zum anderen, wenn du deinen Starting Quarterback verlierst, wodurch eben dann mehr Punkte fallen sollten eigentlich, und so, ist das schon relativ schlecht für ihn. Dementsprechend kann man beim richtigen Preis schon mal überlegen zu verkaufen. Ich meine, Taylor ist jetzt nicht uralt, ne? Der ist jetzt nicht in der Altersriege wie ein Cook, Kamara,
ja,
Henry oder sowas, wo man sagt, oh, ne, wenn das da passieren würde, dann wäre es auf jeden Fall ein krasser Sell. Aber hier ist es halt zumindest eine Überlegung wert. Man muss jetzt keinen Panikverkauf machen, aber wenn ich einen guten Preis kriegen kann, dann würde ich mir das schon mal überlegen.
Völlig verständlich. Tu mir ein bisschen schwer. Ich habe ihn hier jetzt noch als Hold drin. Kommt natürlich darauf an welcher ADP oder von welchem Wert man einfach spricht. Als Running Back 2, wenn ich jetzt sozusagen machen kann, hier, ich bekomme DeAndre Swift plus noch massiv, ja, dann würde ich ihn auch eher verkaufen, aber dann ist es auch so eine generelle Frage, ob man seinen Wert einfach auf mehrere Assets verteilen will. Andererseits, ich sag mal, man kann auch schon mal ein bisschen vorfühlen, ob natürlich der Owner jetzt das auch sehr so, sehr kritisch sieht mit Wentz und dem Nelson-Ausfall. Wenn da jetzt eine kleine Überreaktion da ist, dann kann es auch ein Buy sein, glaube ich, weil das Talent natürlich schon der Hammer ist. Und ich würde ihn jetzt halt aufgrund dieser, am Ende sprechen wir von ein paar Wochen und gucken wir an, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das kam jetzt so oft mit Najee und wie sehr tut ihm das überhaupt weh, wenn die Pittsburgh O-Line nicht so gut ist. wie sehr hängt denn Running Back überhaupt von seiner O-Line da ab, was Fantasy-Punkte angeht am Ende. Und Jonathan Taylor, wenn er jetzt mit Backup-Quarterback so eine massive Workload bekommt, dass er halt 20 Carries pro Spiel hat und die auch relativ oft vielleicht zu ihm werfen, dann kann das für ihn sogar völlig, ja, am Ende vielleicht macht es gar keinen Unterschied bei den Fantasy-Punkten. Klar, wenn jetzt weniger Red Zone Attempts hat und so weiter, dann ist es nicht cool. Aber die Usage, glaube ich, da wird Taylor nach wie vor ja nichts verlieren. Frage ist generell, ob er halt Running Back 2 overall ja irgendwo gerecht wird und ob er nicht auch den einen oder anderen enttäuschen wird, wenn ja der Checkdown King Philip Rivers dieses Jahr nicht mehr da ist, Nyheim Hines ist nicht weg, von dem her tut man sich da echt gar nicht so leicht. Für mich ist er am Ende aber immer noch ein Hold und ich finde ihn als Running Back 2 overall nicht schlecht bewertet und würde ihn ungern abgeben.
Ja, aber ich sag mal, also die Sache ist halt die, Taylor, das war mit der sehr guten O-Line und so weiter und so fort, war ja auch eingepreist, ne? Also ich sag mal, da war schon jedem bewusst, der Taylor nimmt, okay, der hat eine sehr gute O-Line und ja, ist ein Najee beispielsweise, der ja durchaus auch ein guter Passcatcher ist im Vergleich. Nicht nur Checkdowns fangen kann wie Taylor. Das sind halt auch zwei unterschiedliche Spielertypen. Ich glaube, einem Taylor, wie auch zum Beispiel einem Henry oder einem, keine Ahnung, Chubb oder so, denen tut es halt mehr weh, wenn die O-Line schlechter wird, weil, also für Fantasy-Punkte eben gesehen, weil, ja, die einfach mehr oder weniger davon leben, auch von den ja, langen Runs und sowas und naja, wir wissen halt schon, dass da der Running Back halt quasi nur die halbe Miete ist, ne?
Ja, völlig klar. Ich stimme dir auch generell schon zu, aber die Colts O-Line ist ja jetzt deswegen nicht Katastrophe, ne? Also
nein, das
ist
schon
klar richtig. Ist es mit Nelson, also es gibt glaube ich immer noch deutlich schlechtere in der Liga, selbst wenn Nelson hier vom Backup vertreten wird. Ja, es ist auch wenn natürlich der Left Tackle Spot schon auch kritisch ist.
Ja, und der Center ist ja auch verletzt im Moment. Ja. Aber nicht, also der soll wohl zum Saison, also Ryan Kelly soll wohl zum Saisonstart wieder fit sein, aber nichtsdestotrotz, also man muss schon sagen, das sind schon Fragezeichen. Und vielleicht müssen wir es ein bisschen anders formulieren. Wenn ich im absoluten Win-Now bin, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, Taylor für, keine Ahnung, ein Asset Kamara abzugeben. Cook. Bitte?
Kamara Cook.
Genau, für Kamara Cook plus abzugeben. Vielleicht, ne, wenn du wirklich Kamara Cook plus bekommst, ne, vielleicht ein, ja, keine Ahnung, First-Round-Pick da oben drauf oder sowas, kann man vielleicht fordern. Keine Ahnung, wenn je nachdem auch wie der andere Owner sein Team sieht, so dann kann man das halt schon machen. Wenn ich jetzt nicht im absoluten Win-Now bin, hab Taylor, ja, dann kann es mir eigentlich scheißegal sein, dann behalte ich ihn.
Ja, genau.
So, dann das muss man vielleicht so ein bisschen eintarieren, dann, wie gesagt, kommt immer auf die Teamsituation dann noch an.
Ja, absolut. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, auch wirklich jede Seite hier abgedeckt von der IT. Es ist spannend, ja, genau. Kommt auf den Teambild an und dann einfach immer mal angucken. Gut, so viel zum Running Back. Aber wie gesagt, wenn wir auch nur einen Running Back hier zum Bewerten haben, dann können wir uns da auch austoben. Jetzt kommt die ganze Fülle an Wide Receivern, die wir hier haben. Ja, bin ich jetzt gespannt, wie du die Spieler hier so einschätzt. Einfach an der Stelle auch nochmal gesagt, wir sprechen uns ja vorher nie ab. Und das haben wir natürlich auch heute nicht getan. Ich nehme auch deine Einordnung, wer es in die lange Runde schafft und wer es in die Speedround nur geschafft hat. Die, ja, nehme ich einfach so hin. Hundertprozentig supporte ich das. Und wir starten mit Bryan Edwards, Wide Receiver der Las Vegas Raiders. Ist aktuell der Wide Receiver 60 laut ADP. Und ja, ich glaube, du hast JT eingeordnet zuerst, dann fange ich hier mit ihm an. Für mich ist er sogar im Moment, auch wenn es mir echt schwerfällt, aber für mich ist er ein kleines Buy. Einerseits war seine Rookie-Saison echt nicht gut, andererseits sage ich, glaube, er war wirklich verletzt und in der Zeit, in der er auf dem Feld stand, sah er ganz gut aus. Ich würde den Shot auf ihn wagen, als einzige Ausnahme aus der ganzen letztjährigen Klasse, die enttäuscht hat, also von denen. Und wie gesagt, ist für mich ein bisschen Beikandidat und kommt natürlich immer auf den Preis an, den dann der Owner fordert. Aber so ein Third-Rounder, den würde ich in die Hand nehmen, um ihn zu kaufen. In Las Vegas sind einfach Targets offen, die man sich verdienen kann und dann mal sehen, was er damit anstellen kann. Ich sehe da schon ein bisschen Upside bei ihm.
Ja gut, ne? Also Upside ist irgendwie bei jedem Spieler irgendwo im gewissen Fall da. Bei mir ist es einfach so, Bryan Edwards, da würde ich den Hype mitnehmen, der jetzt mal wieder entstanden ist, wie letztes Jahr auch schon. und wenn ich jetzt einen Drittrunden-Pick für ihn bekommen kann, dann weg damit. Okay. Gib mir den Roster-Spot, da kann ich einen Spieler wie, keine Ahnung, Quadre Ollison oder sowas aufnehmen oder einen Jake Funk oder einen, was weiß ich nicht. Also gut, die werden jetzt mittlerweile alle gerustert sein, aber da gibt es schon etliche Spieler. Und ich sag mal, was soll Bryan Edwards leisten, damit er wirklich eine derartige Wertsteigerung dann hat? Und also ich bin da raus und es ist bei Bryan Edwards auch so, er hat zwar ein super junges Breakout Age, ich glaube 18 oder sowas gehabt, aber hat halt eben auch 4 Jahre am College gespielt und die Zahlen, ich glaube, die Breakout-Spieler in der NFL, die oder Spieler, die so ein junges Breakout-Age hatten und 4 Jahre am College gespielt haben, die ganze Geschichte ist auch desaströs. Also ich habe da heute irgendwie so beiläufig eine Statistik auch nochmal gesehen und so. Also ja, also wie gesagt, ich bin bei Bryan Edwards raus. Ich verkaufe ihn, wenn ich einen Drittrunden-Pick für ihn bekommen kann. Ciao.
Ja, ich muss auch sagen, eigentlich hast du völlig recht mit allem, was du sagst. Ich verrate bei Bryan Edwards völlig meine Prinzipien, wenn ich sage, er ist für mich da für einen Third and Buy. Denn, ja, wie du sagst, Bryan Edwards war halt so Analytics-Darling 3 Jahre lang und dann ist er nicht aus dem College rausgekommen. Dann gab es den ersten Dip, scheiße, er wird ein Senior. Und dann, also mit Senior, wenn du Senior bist, als Senior rauskommst, ist Breakout-Age einfach egal. Dann zählt dein Freshman Breakout nicht mehr und bei ihm gibt es auch keinen Grund, warum er das gemacht hat. Er hat einfach nicht das von der NFL nicht die Wertschätzung erfahren, die er gern gehabt hätte. Es hat sich nicht geändert. Schauen wir mal, nach den ersten Wochen werden wir definitiv wissen, woran wir sind. Ich habe ein irrationales Buy, von dem her Mini-Buy.
Gut.
Aber ja. Nächster Spieler, ähnliche Riege, Wide Receiver 52, Jalen Reagor. Wie siehst du ihn?
Ja, sehe ich eher als Buy tatsächlich. Ich mochte den als Rookie gar nicht so gerne irgendwie, hatte schon irgendwo Fragezeichen und jetzt ist aber so die Situation in Philly, da ist halt nicht viel, ne? Wir haben letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, irgendjemand wird da die Targets bekommen und das werden nun mal entweder Reagor oder Devontae Smith sein, so nehme ich an. Der jetzt verletzt ist, gut, aber so schlimm, also im Knie irgendwas hat er, ne?
Ja, ja.
Fängt, aber ich
ja, habe halt jetzt, ich meine, für einen Rookie natürlich schon blöd, da jetzt im Training Camp ein bisschen aussetzen zu müssen. Ne?
Ja.
Also, selbst wenn er zum Saisonstart wieder fit wird, ist das nicht ideal.
Nee, absolut nicht. Und das spricht halt auch mal mehr für Reagor. Und ich habe auch jetzt auch schon gelesen, dass in 3 Wide Receiver Sets Reagor, Fulgham und Greg Ward die Starter sein sollen. Gut, ist natürlich an diesem Zeitpunkt immer noch etwas mit Vorsicht zu genießen, aber gut, wenn wo Smith jetzt halt auch raus ist, dann viel mehr Receiver sind der ja auch nicht in Philly. Mhm. Ne? Dementsprechend ist es schon dann auch relativ glaubwürdig und ja, also ich würde Reagor aktuell kaufen. Ich glaube, viel mehr als ein Second oder viel nicht viel mehr, also mehr als ein Second Rounder darf er auf keinen Fall kosten und würde ich schon mal einen Shot drauf wagen.
Ja, ich sehe es da bei ihm anders, ist für mich ein Sell-Kandidat, wenn der mir einen Second bringt, dann ist da Briefmarke auf den Arsch und ab dafür. Oder wie hat das Rainer Kallmund früher gesagt? Ich weiß das nicht, es war auf jeden Fall herrlich. Ein Typ Manager in den frühen 2000ern. Ja, nee, also Reagor, ich glaube nicht mehr dran. Ja, es wird Targets in Philly geben und so, aber bin ich einfach raus. Gab weniger Entschuldigungen für mich, warum er im ersten Jahr nicht gut war, als bei Edwards zum Beispiel. Ich sehe da bei Rager größere Probleme und ja, bin runter von dem Bandwagon, auf dem ich drauf war durchaus im letzten Jahr im Rookie-Draft.
Rager hat ja auch als Rookie, wie viele Spiele hat er gemacht als Rookie?
9 oder 10?
Tatsächlich so viel? Ich gucke gerade. Einen Moment. So. 11 tatsächlich sogar. Ui. Na gut.
Schau mal an.
Aber
ja, war auch immer angeschlagen ein bisschen und so. Also ja. Muss er natürlich auch fair sein.
Ja. Wie gesagt, ich würde persönlich nochmal einen Shot wagen, aber wie gesagt, das sind wir heute, sind wir uns ja einig bei den Receivern bisher.
Ja. Mal schauen, ob das so weitergeht. Jetzt haben wir einen, ja, was heißt deiner Lieblinge, aber hier bist du als Fan, dein Fanherz ist involviert, Tyler Lockett, Wide Receiver 29. Und ja, ist für mich ein Buy-Kandidat. Ich finde, Tyler Lockett ist unterschätzt, ist auch in Redraft unterschätzt, ist natürlich hier ganz klar nur ein Buy-Kandidat für einen Contender. Ich gehe natürlich davon aus, dass ein Rebuilder oder auch ein Retooler sich überhaupt nicht für Tyler Lockett interessieren wird. Von dem her, ich finde ihn interessant. Ich mag das, also sage ich mal, die DK Metcalf ist ein Top 3 Receiver in Dynasty und auch in Redraft, glaube ich, dürfte ein Top 10 Receiver sein. Tyler Lockett sehe ich da nicht weiter hinter, also hinter ihm eigentlich sogar fast gar nicht, wenn es nur um eine Saison geht. Und daher finde ich ihn da an 29 ganz ansprechend.
Ja, geht mir ganz genauso. Also 28 Jahre alt, es wird die nächsten 3 Jahre, sage ich mal so, wahrscheinlich noch sehr solide produzieren. Russell Wilson wird sehr wahrscheinlich auch da sein, sollen sie ihn nicht dummerweise traden. Die beiden haben eine sehr gute Connection und dementsprechend ist Lockett schon echt ein absolutes Value.
Sind wir uns einig? Jo. Wahnsinn. Gibt's das auch noch? Nächster Spieler, Tyler Boyd, Wide Receiver 42. Der ewig unterschätzte Tyler Boyd, ist er für dich nach wie vor wie in den letzten Jahren ein Buy-Kandidat?
Nee, ist für mich ein eher Hold oder Sell tatsächlich. Ich glaube mittlerweile, dass Boyd sogar leicht overrated ist. Also viele haben natürlich dieses Boyd-Geheimtipp noch im Hinterkopf. Ich glaube aber mittlerweile ist er das halt nicht mehr, sondern also wird eigentlich seinem ADP relativ gerecht werden. Aber der ein oder andere wird durchaus noch sagen, oh Boyd, ja, der war doch mal Wide Receiver 2. Ja. Für den bin ich bereit, doch auch nochmal ein bisschen was auf den Tisch zu legen. Und dementsprechend würde ich ihn eher verkaufen, zumal er auch jetzt, lass mich nicht lügen, 26 Jahre alt ist. Und der 26 sieht immer noch ganz schön aus. Ab der 27 ist dann schon so der Eintritt ins Altersheim nicht mehr fern. und dementsprechend ist das für mich jetzt irgendwie der Zeitpunkt, wo man sich bei Tyler Boyd für seine super Dienste in den letzten Jahren bedanken kann und dann auch sagen kann, Junge, tschüss.
Ich habe die Einleitung hin zu Tyler Boyd natürlich so ein bisschen hier jetzt geritten, das Narrativ, das so in Fantasy-Kreisen, finde ich, ganz, direkt da lag auf dem Tisch. Und ich sehe es ähnlich wie du. Also ich habe hier auch ein Sell, es ist Ja'Marr Chase da, es ist T. Higgins da. Ja, eine dritte Passoption brauchen sie natürlich, aber ich glaube einfach gar nicht mehr dran, dass Tyler Boyd hier so in diese Wide Receiver 2 Rolle reinkommen kann und ich glaube, dass er ziemlich irrelevant wird für Fantasy. So ein Spieler, den kannst du als Flex-Option natürlich nach wie vor haben, in Bye-Weeks aufstellen und so weiter, aber ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu anderen Spielern, die kannst du da auch aufstellen und die bringen dir ähnliche Punkte irgendwie und da finde ich ihn als Wide Receiver 42 tatsächlich sogar noch einen Ticken, irgendwo ganz angemessen, aber ein bisschen overrated. Da ist einfach keine Upside irgendwie mehr drin in dem Mann.
Ne, genau.
Genau, gut, dann nächster, das ist jetzt gleich ganz interessant, Wide Receiver 56 dagegen, Corey Davis, New York Jets. Das ist so ein Spieler, Da zum Beispiel sehe ich halt schon mehr Upside als Tyler Boyd. Ich habe ihn hier jetzt als Buy. Natürlich hat er bisher in seiner NFL-Karriere eher enttäuscht. Letztes Jahr war jetzt mal so ein kleiner Durchbruch. Hat bei den Jets einen Dreijahresvertrag für insgesamt 39 Millionen Euro, glaube ich, unterschrieben. Oder Dollar, besser gesagt. Und ja, das ist ein Spieler, der könnte durchaus einfach da in New York die... Ja, der Alpha-Receiver einfach sein, abgesehen davon, dass natürlich Elijah Moore 300 Targets bekommt. Das ist völlig, völlig klar, das wissen wir auch. Aber nee, im Ernst, Corey Davis, eine schöne Option für günstiges Geld und für mich ein Buy-Kandidat.
Ja, sehe ich auch so. Also genau, ich habe halt lieber auch die Nummer 1 Option im Passspiel einer Offense als die 3. Oder meistens, nicht immer, aber meistens. Ja. Und genau, das geht, wenn man jetzt hier auch wieder Boyd und Davis vielleicht mal vergleicht, wenn man das 1 gegen 1 vergleicht, dann hätte ich lieber, und da müsste man jetzt nach ADP auch gucken, ist die Differenz wahrscheinlich ein Drittrunden-Pick oder sowas, aber dann hätte ich auch lieber Corey Davis und einen Drittrunden-Pick statt Tyler Boyd.
Ja, was kostet Corey Davis überhaupt? Also... ohne Boyd zu schicken.
Second also, Round Pick.
Ja, und ein Second Round Pick. Also man sieht, er ist ja hier zwischen Rager und Bryan Edwards. Da sollte man mit einem Second Round Pick auf jeden Fall landen oder eine gute Chance haben. So deutlich, also teurer wird es auf jeden Fall nicht. Und da sehe ich halt doch deutlich mehr Upside bei Corey Davis einfach.
Jo.
Gut, next man up, Chris Godwin, Wide Receiver 13.
Ja, das ist auch ungefähr, wo ich ihn sehe. Also wäre für mich aktuell ein Hold tatsächlich. Ich habe ihn natürlich manchmal auch schon zu einem günstigeren Preis gesehen. Und das ist halt dann der Punkt. Und dann kann man ihn eben auch kaufen. Aber ja, also in der Range ist es für mich eher Sell aktuell wahrscheinlich eher nicht.
Mhm. Boah, Chris Godwin, es tut mir echt in der Seele weh irgendwie. Ich mag den Spieler so, so gern. Ist einfach ein geiler Wide Receiver, wirklich in der NFL. Und ist einfach nur seiner Situation geschuldet, dass ich ihn weiter unten habe. Mit Mike Evans, mit AB, Gronk, Cameron Braid und ja, Running Back Targets von Tom Brady. Bleibt einfach nicht so viel. Und dann noch diese gute Defense. Mal sehen, wie viel Passing Volume da überhaupt da ist. Für mich ist er ein Sell-Kandidat, einfach nur, weil ich glaube, innerhalb dieser Saison sehe ich da keinen Weg, dass er mehr Value generiert. Und dann ist er, ich glaube, er ist jetzt im Moment 25,
ja,
wenn ich mich nicht täusche. Und das dann nächstes Jahr zwar, ja klar, dann ist er halt einfach ein Jahr älter. Und ich glaube, wir schauen auf eine ähnliche Saison zurück wie die 2020er. Gefällt mir nicht so gut. Daher für mich aktuell ein Sell-Kandidat, aber wie du schon gesagt hast, das ist auch ein Spieler total ligenabhängig, der ist mal völlig, also mal total niedrig bewertet, mal findest du jemanden, der Godwin halt wegen des durchaus, also unbestreitbar vorhandenen Talents sehr gern mag. Kommt drauf an.
Ja, aber was wäre, wenn ich dir sage, dass Godwin in einem Jahr bei den Bears, die gerade Allen Robinson losgeworden sind, unterschreibt und ja, zusammen mit Justin Fields da ein gutes geil. Duo bietet. Oder er bei Kansas City unterschreibt als dritte Option.
Ja gut, da hätte ich tatsächlich lieber die Alpha-Option bei den Bears mit Klar. Justin Fields zusammen. Aber also natürlich, das wäre ein fetter Boost und dann auf einmal sprechen wir über einen 26-jährigen Chris Godwin, der jetzt endlich Alpha-Wide Receiver in einem Team sein kann und dann ist er plötzlich irgendwie Dynasty-Wide Receiver, weiß ich nicht, 7, 8, 9.
Denke ich nämlich auch.
Klar, keine Frage, aber
oder New Orleans. Halt,
wenn ich dann Bock habe auf Chris Godwin, dann kann ich auch unter der Saison oder gegen Ende der Saison nochmal anklopfen.
Na gut, das mag sein, das mag sein, dass der Zeitpunkt vielleicht noch günstiger werden kann. Aber also für mich ist Godwin halt auch eher ein Spieler, wenn ich nicht unbedingt im brutalen Win-Now bin,
ja,
sondern wirklich noch so ein Jahr weg bin. Und weil ich halt glaube oder es mir vorstellen kann, dass der irgendwo anders landet und dann eben auch noch mehr Target sieht.
Sehr gut, okay. Soviel zu Chris Godwin. Nächster, den wir hier auf der Liste haben, Denzel Mims, Wide Receiver 69.
Ja, der war schon vor 8 Wochen Sell. ist halt so, ne? Der hat wirklich über die Offseason extrem viel Wert verloren. Und wenn man im Moment noch einen Drittrunden-Pick für ihn bekommen kann, ist das noch viel. Und wie gesagt, ist im Prinzip zu spät, ihn zu verkaufen. Das heißt also, wenn ich eine große Bank habe, dann halte ich ihn eher oder setze ihn vielleicht aufs Taxi-Squad und hoffe auf Wunder, ne, dass sich da bei den Jets irgendwie die drei ersten Optionen verletzen oder irgendwie sowas. Also,
nein.
Das ist der Weg für ihn halt. Ne? Wir haben gerade über Corey Davis gesprochen, den sie eben als Top 20 Receiver bezahlt haben. Das heißt also, der hat auf jeden Fall erstmal einiges an Vorschusslorbeeren. Sie haben mit Elijah Moore und Jameson Crowder zwei Receiver, die auf jeden Fall sehr gute Slot-Optionen sind. Bei Elijah Moore vielleicht sogar mehr. Und dann haben sie auch noch Keelan Cole, der aktuell auch in der First-Team-Offense trainiert. Ne? Wie gesagt, immer alles mit Vorsicht zu genießen. Jedenfalls, Denzel Mims soll jetzt mit der dritten Receiver-Gruppe trainiert haben. Und das spricht halt echt auch nicht für ihn und für das, was der Coaching-Staff von ihm hält. Und wenn ich aus Mims irgendwie rauskomme für einen Drittrunden-Pick, weg damit. Ansonsten halt ihn und setz ihn irgendwo hin, wo ihn keiner sieht.
Ja, für mich auch klarer Sell-Kandidat für was auch immer man kriegen kann. Also ist für mich auch so ein Ding. Das ist, was du vorhin über Bryan Edwards gesagt hast, blockiert dir einfach nur einen Roster-Spot, so sehe ich es mittlerweile mit Mims. Ich habe ihn noch in, ich glaube, 2 Ligen und ich werde jetzt irgendwie versuchen, die loszuwerden.
Ja.
Am besten noch, bevor die Folge rauskommt. Aber für was auch immer ich kriegen kann.
Ja. Cutten würde ich ihn noch nicht. Ne, ich würde halt ihn.
Bekommt nichts Besseres vom Waiver, aber.
Genau, ich würde ihn halt noch zumindest die Saison irgendwie da sitzen lassen. Vielleicht wieder noch getradet, man weiß es nicht, ne? Solche Sachen
gibt es ja noch. Also ich verkaufe ihn halt auch für einen depleted Devi-Pick. Es hilft ja nichts so irgendwie. Es ist zwar schwer immer, aber es ist zäh mit Denzel Mims. Da hat man aufs falsche Pferd gesetzt, glaube ich.
Ja.
Auch ich.
Ja, ich war auch, also ihn mochte ich auch sehr gerne.
Ja, die Upside war halt da, die Situation war okay. Und ja gut, nun, ich meine, das war ein Second-Round-Pick, also...
Ja.
Muss natürlich auch immer entspannt bleiben. Wenn man ihn direkt vor T. Higgins gedraftet hat, dann beißt man sich zwar gewaltig in den Arsch, aber solange T. Higgins off the board war, dann ist es noch halbwegs okay.
Ja.
Genau, nächster Mann hier, Hollywood Brown, Wide Receiver 49. Und da kann ich vielleicht dir einmal kurz sagen, wir hatten ja kürzlich erst unseren Devi-Draft und ich glaube, mir wurde... im Prinzip wurde mir Hollywood Brown und irgendein so ein Devi Depleted Late Rounder aus dem nächsten Jahr angeboten. Für 4 Devi Picks, das war Ende Runde 7, Anfang Runde 8 und dann nochmal zweimal Ende Runde 8. Mhm. Also das sind natürlich schon irgendwo Shots auf Spieler, die weit entfernt sind. Die können alle komplett wertlos sein, das ist mir völlig bewusst. Aber ich habe das Angebot abgelehnt. Und ja, das zeigt so ein bisschen auch, was ich von Hollywood Brown, der immerhin First-Round-Pick war und es in der NFL geschafft hat, sozusagen auch ein bisschen produziert hat. Aber ich glaube gar nicht mehr an ihn. Ich sehe, die Situation ist einfach kritisch. Mit Rashad Bateman ist schon ein besserer Wide Receiver da als er. Es ist noch Mark Andrews da. Wir haben schon so oft über diese Situation in Baltimore gesprochen mit den wenigen Pass-Attempts und so weiter. Für mich ist das ein Sell-Kandidat und ja, was auch immer ich noch bekommen kann, mehr oder weniger. Wenn ich einen Second-Rounder kriege, ist er weg.
Ja, würde ich dir nicht widersprechen. Also Hollywood Brown wäre für mich überhaupt nur ein Spieler, den ich in einer Best Ball Dynasty hätte. Das wäre das Einzige, weil, also ich glaube schon, dass Hollywood Brown seine Wochen haben wird, wo er auch Punkte macht. Du weißt halt nur nie wann. Und das Riesen-Upside hat er halt auch nicht. Er wird halt keine 4 Touchdowns für 100 Yards fangen, ne, jeweils, also so, das ist immer das, ne, so, Also Hollywood Brown hat wirklich nur in Best Ball Dynasty oder aber in einer wirklich extrem tiefen Liga einen Wert. Ne, wenn du jetzt Upside brauchst in einem Matchup, irgendwie Bye Week und weißt, okay, meine Top-Spieler sind alle draußen und ich will jetzt irgendwie einen Boom-Spieler einsetzen, so, dann schmeißt du halt Hollywood Brown nochmal rein. Aber ansonsten, also für einen Second-Round-Pick würde ich ihn mit der Schubkarre wegfahren, auf jeden Fall.
Ja, genau. Deine Einschätzung, hättest du die Devi-Picks für ihn abgegeben? Das interessiert mich jetzt tatsächlich auch selber, denn ich bin ja noch gar nicht so im Devi-Game drin an sich. Ich kann dir mal, keine Ahnung, da werden wir vielleicht mal irgendwie drauf kommen. Ich habe da, glaube ich, wen habe ich da gepickt? Marshawn Lloyd, Sir Roderick Thompson von Texas Tech, Jermaine Burton von Georgia und Jordan Addison von Pittsburgh. Das waren, glaube ich, die vier Picks, die ich dann statt Hollywood Brown jetzt quasi im Feuer habe.
Ja, wenn man eh sagt, okay, man setzt so ein bisschen auf die Zukunft, dann hätte ich wahrscheinlich auch die Devi-Picks genommen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Roster-Spots du damit blockiert hast, etc.
Das ist kein Problem.
Das sind so Fragen, die dann natürlich eine Rolle spielen irgendwo. Aber grundsätzlich hätte ich wahrscheinlich auch die Picks eher genommen da als Hollywood Brown, weil wir wissen, bei Hollywood Brown im Prinzip was der Best Case ist in Baltimore. Gut, man kann jetzt natürlich darauf spekulieren, dass er irgendwann woanders landet, ne? Aber das ist halt, der ist halt, kommt jetzt ins dritte Jahr. Es war ein First Round Pick, gut, ob sie die Option ziehen, wird sich zeigen, aber ja, also der ist ja mindestens mal noch zwei Saisons in Baltimore.
Ja. Genau, okay. Ganz interessant, kurzer Devi-Ausflug, da kommt vielleicht auch nochmal eine richtige Folge generell zu dem Thema. Da würde ich mich auf jeden Fall darauf freuen und würde es als Lehrstunde begreifen, über hier dann die Theorien und was es alles gibt, Prospects, was du da so alles schon an Erfahrung gesammelt hast. Abgesehen davon, nächster Mann hier auf unserer Liste ist Devonta Smith, Wide Receiver 18. Und ja, was würdest du da sagen?
Ja, 18 ist er bei DLF. Ui. Ja,
DLF. Ui, also ist früh, ne? Dachte ich mal, ja, mit den Ohren geschlackert, du.
Nee, also das ist da, also an 18 ist für mich auf jeden Fall ein Zell. Aber ich glaube, so wird er auch nicht bewertet. Also das ist schon echt
hochgegriffen. Ist auch wieder interessant. Jetzt musste ich tatsächlich, es tut mir leid für die Klickgeräusche. Ich hoffe, das hat jetzt rausgefiltert. Wenn man hier Superflex auswählt, dann ist er halt hier auf Wide Receiver 18 gewesen. Jetzt habe ich mal in das One QB rüber geguckt, da ist er auf Wide Receiver 25.
Okay, na gut.
Da sieht man dann, also es ist dann, es ist halt eine relativ kleine Sample Size mit den Mocks, wo das wodurch das festgelegt wird, das ADP. Daher mit einer größeren Stichprobe wären wir da wahrscheinlich näher an der Wahrheit und kann durchaus sein, dass dann Wide Receiver 25 hier richtiger ist, sag ich mal.
Ja, genau. Also dann wäre es auch für mich okay und dann hätte ich ihn auch als Hold, so habe ich es mir hier jetzt auch aufgeschrieben. Wie gesagt, gut, die Verletzung, ich weiß im Moment nicht, wie lange er damit raus sein wird, aber normalerweise, wie gesagt, sollte er jetzt im Saisonstart fit sein, so wie ich das jetzt mit, also ich habe jedenfalls nichts Gegenteiliges gehört. Und dann hat er die Möglichkeit auf jeden Fall in Philly.
Da gehe ich voll mit. Ich würde immer noch versuchen, irgendeinen Devonta Smith Believer zu finden, klar. Aber wenn man ihn gepickt hat, sage ich mal, irgendwie in einem Rookie-Draft, dann gibt es da offensichtlich keinen richtigen.
Ja, oder du ihn bis jetzt nicht losgeworden bist auch, ne?
Genau, ja auch genau, richtig. Und dann ist da sein Wert nicht so falsch eingeschätzt in der Liga. Das war ja immer, auch hier, der wurde ja wieder genannt, so mit Augenzwinkern an mich. Das, glaube ich, geht nach wie vor auf die Snap-Folge von mir zurück oder halt die Rookie-Guides oder Rookie-Guide-Folgen, die wir gemacht haben. Das war ja immer aus der Perspektive heraus, dass Devonta Smith in manchen Ligen halt diese Top 10 Prospects halt geknackt hat, wo einfach so ein Tierbreak drin war und er wurde auf ein Jamar Chase Niveau gehoben, ja, und wenn das gar nicht da ist und wir dann einfach sagen, okay, er ist in dem gleichen Tier wie Elijah Moore, Rondell Moore, Rashad Bateman, Terrace Marshall, wenn er da drin ist, dann ist alles okay.
Ja.
Alle davon haben Risiken, die sie mitbringen und keiner ist so ein Top-Prospect wie halt Jamar Chase. Und daher auf Wide Receiver 25, ja. Das ist ja 15 Spots, ungefähr 15 Spots wahrscheinlich hinter Chase. Ich weiß jetzt dessen ADP tatsächlich nicht, aber da sind wir eben, da sprechen wir über ganz andere, einen ganz anderen Wert-Range so. Und daher alles okay. Hold, gucken, wenn man jemanden findet, der viel bezahlt ist an Sell, aber das ist ja bei jedem so.
Genau. Ja, und genau, auch da nochmal zu sagen, also wir hatten ihn ja auch irgendwo in der Mitte 20er-Region, irgendwie sowas, oder Ende der 20er-Region in unserem Wide Receiver Ranking.
Genau.
Und ich glaube, ich hatte auch Terrace Marshall etwas hinter ihm, aber das ist auch einzig und allein der Opportunity geschuldet. Ne? Also ja. Natürlich Draftkapital spielt eine Rolle, aber auch der Opportunity. Wie gesagt, Smith ist da im Prinzip, wenn er sich ein bisschen gut anstellt, auf jeden Fall die erste Geige, wo Terrace Marshall eben sich erstmal hinten anstellen muss, ne, und durchaus ganz andere Konkurrenz um sich herum hat. Und das sind natürlich auch Punkte, die wir in unserem Ranking dann berücksichtigen müssen.
Klar, absolut richtig. Okay, so viel zu Devonta Smith und dann kommen wir zum nächsten Mann hier, Cortland Sutton. Wide Receiver 28.
Bye.
Ja, I agree. Ist ein Bye. Ist ein True Alpha einfach. Geiler Wide Receiver. Was sagst du? Ich meine, hier die Konkurrenz ist halt irgendwie jetzt natürlich in Denver. Wir haben das schon öfter angesprochen bei Judy, bei Fant. Wie siehst du es bei Sutton?
Ja, nächstes Jahr lass den Jungen mal erstmal von seinem Kreuzbandriss zurückkommen, sich ein Jahr wieder praktisch an das Spielen gewöhnen und dann setze ich bei ihm voll auf die übernächste Saison und dann hoffentlich auch mit einem guten Quarterback, nicht mit den beiden Vollpflaumen, die da jetzt im Moment in Denver rumlaufen.
Ja, das stimmt. Hundertprozentig richtig, aber ja.
Genau.
Also, Wide Receiver 28 ist einfach ein Buy. Selbst wenn er Richtung 25 geht, ist er für mich auch noch ein Buy. Ist einfach ein geiler Spieler. Absolut. Hat das Zeug halt für einen richtig, ja, so ein Unterschieds-Wide Receiver und eine richtige Nummer 1.
Genau.
Top. Dann Michael Pittman, Wide Receiver 44.
Ja, gut, die Situation ist natürlich jetzt weiterhin nicht so dolle. Also, mit Wentz wäre er wahrscheinlich für mich eher so ein Hold gewesen mittlerweile, weil, wie gesagt, irgendjemand in der Colts Offense hätte dann den Ball fangen müssen, so, und da wäre Pittman durchaus eine spannende Option gewesen, aber dadurch, dass jetzt Wentz raus ist und Pittman wieder mehr oder weniger ein halbes Jahr verlieren wird, ist das natürlich nicht so prickelnd und ich sehe halt irgendwie nicht so richtig den Weg dahin, dass er seinen Wert steigern will. Also wenn ich für ihn einen Second-Round-Pick bekomme, dann würde ich ihn halt auch verkaufen.
Jo, definitiv wäre für mich das Gleiche. Ist für mich auch eher ein Sell-Kandidat tatsächlich. So wie, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der nächste, und also auf unserer Liste, und der nächste Colts-Receiver, Paris Campbell, Wide Receiver 62. Wenn ich für den Third-Rounder bekomme, dann werde ich ihn auch direkt losschicken.
Ja, ich nicht.
Ja?
Ja. Nee, Paris Campbell sah da wirklich noch von den ganzen Optionen, auch letztes Jahr, als er dann mal gespielt hat, war natürlich nicht lange, aber sah da zumindest echt am spannendsten aus. Und ja, der Drittrunden-Pick wäre mir da auf jeden Fall zu wenig. Ich meine natürlich jetzt mit ohne Quarterback wird es spannend, aber auch einen Eason muss irgendwo hinwerfen.
Ja, absolut. Das ist so, ich muss sagen, ich sehe das nicht so, dass er da wirklich jetzt, oder er hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass er da derjenige wird, oder dem ich da die große Upside quasi zuschreibe. Die sehe ich dann doch eher bei Pittman. Aber ja, das Problem, der ist natürlich auch ein bisschen teurer. Den verkaufe ich für den Second und Paris Campbell. Boah, also ich tue mir da echt schwer. Ich tue mir da wirklich schwer, den dazu sehen, dass der sich als erste Option etabliert. Aber gut, ist in Ordnung. Gehen wir ein bisschen auseinander bei dem Kollegen. Jetzt haben wir nochmal eine, ja, bisschen teurere Kategorie. Deontay Johnson, Wide Receiver 22, ist ja durchaus jemand, den wir auch, oder ich finde, der auch nicht so ganz leicht zu bewerten ist. Wie siehst du ihn denn?
Ja, ich mag ihn ja nicht besonders.
Ja, stimmt. Ist ja eins, da wird es ja persönlich.
Also, ja, es ist halt, also für mich, ich habe mir hier zwar Hold aufgeschrieben, aber 22 ist halt schon, also ich glaube, dass er oftmals etwas später geht und dann auch okay bepreist ist. Wenn ich einen First Rounder für ihn bekomme, haue ich eine Briefmarke drauf und weg. Mhm. Beim Second Rounder würde ich ihn erhalten. Das ist so für mich bei ihm wirklich die Grenze. Aber weil er hat halt schon viele Targets bekommen, aber ist halt auch ein völlig austauschbarer Wide Receiver. So, und da habe ich viel lieber zum Beispiel Claypool, der in einer ähnlichen Range geht und ja, einfach der bessere oder der das bessere Profil, der bessere Spielertyp ist.
Ja, ja. Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Bei mir ist er jetzt hier ein Hold, weil ich halt einfach glaube, ja, das passt schon. Ich sehe jetzt gar keine großartigen kurzfristigen Schwankungen im Wert. Kann man mitnehmen. Gerade wenn man so Contender ist, finde ich, ist der ganz cool. Könnte auch mal eine gute Saison haben. Könnte da halt sehr solide Floor Production Woche für Woche liefern. Aber wenn jemand Deontay Believer ist und mir da tatsächlich einen First Rounder bietet, dann überlege ich keine 2 Sekunden. Dann ist er schneller vom Roster, als er schauen kann. Oder als er einen Ball fallen lassen kann.
Ja.
Und das will was heißen. Aber bringt uns zum nächsten Pittsburgh Wide Receiver, Juju Smith-Schuster. Ist jetzt Wide Receiver 26 im ADP. Ja, wir hatten ja, da hast du mich ja schon ein bisschen in die Richtung getrieben, ihn ein bisschen höher einzustufen, als ich das hatte. Und ja, für mich ist er jetzt hier tatsächlich an Wide Receiver 26 zu einem Hold geworden. Und davor, als hätte ich wahrscheinlich aus dem Bauch aus eher Sell gesagt. Aber ich finde ihn tatsächlich ein bisschen, also du hast mich da überzeugt, das unterschätzt mittlerweile. Er ist eben sehr jung und alles, was er braucht, ist ein Wechsel zu einer richtigen oder zur richtigen Franchise nächstes Jahr. Dann sollte sein Wert wirklich wieder, ja, nach oben gehen. Und er hat ja gezeigt, dass er durchaus ein ganz guter Wide Receiver sein kann.
Ja, wie gesagt, also ich bin auch so bei Juju, je nachdem, wo er geht, wie gesagt, 26 ist natürlich auch wieder, da draftet man ihn halt nicht. Oftmals halt jedenfalls nicht. Du kannst ihn halt oft auch schon eher in der Region irgendwie 30 bis 35 bekommen. Und das ist halt, dann hast du halt den Value und du kannst ihn teilweise auch gut einkaufen. So, und du hast bei Juju einfach, du hast den Namen erstmal, und wenn der wirklich dann irgendwo an den Stationen unterschreibt, wo wir darüber geredet haben, und dann eben die Rolle und, ich sag mal, seine Slot-Rolle beherrscht er nun mal perfekt, dann wird er halt auch produzieren und dann wird er auch einen Wert haben. Und der ist halt immer noch jung.
Ja. Definitiv, 24 Jahre alt, richtig?
Ja, ist das schon 24, das ist schon 25. Da muss ich gerade nochmal kurz nachschauen. 24,5 Jahre, genau. Ja. Das ist wirklich absurd, ne?
Ja.
Also Juju, da hätte man jetzt vom Gefühl her wahrscheinlich eher gesagt 26, 27
ja,
vielleicht.
Ja, wenn er halt so krass jung war, als er reinkam, ne?
Genau, und das ist halt jetzt hier, wie gesagt, wenn er jetzt nächstes Jahr dann irgendwo unterschreibt, ist er halt 25. Und dann, ja, zum Vergleich zum Beispiel Cortland Sutton, über den wir gerade eben gesprochen haben, der ist halt, glaube ich, 2 Jahre älter als Juju.
Er ist 25. Also ich habe jetzt hier nicht die Nachkommastelle, aber er ist 25.
Warte, lass mich
kurz. Deontay Johnson, 25. Also ist älter als Juju.
Ja, ja, genau.
Claypool, also sie sind beide 23, nur ein Jahr jünger.
Ja, das ist wirklich. Also genau, die sind halt älter, das muss man sich mal vor Augen führen.
Ja, das das stimmt.
Genau, also Juju ist genauso alt wie DJ Moore. Der ist, glaube ich, auch 24 jetzt. Ja.
Ja, das sind schon, das ist schon alles, das ist schon echt nicht ohne. Also Juju ist einfach super, super jung in die NFL gekommen da und hat abgerissen. Also man kann es auch komplett verstehen, dass er mal Wide Receiver 1 war
in, ja, klar, in
Dynasty Rankings. Hätte ich damals safe genauso getan. Mit 6'1", 215 Pfund, das war eigentlich alles top.
Ja, absolut.
Ja, so ist das manchmal. Darf man nicht lange nachtrauern und jetzt gilt es auch nicht lange zu zögern. Wir kommen zur Speedround und ich würde sagen, wir wechseln uns entspannt ab. Ich lese den Namen vor. Du darfst direkt mal starten und eine kurze Einschätzung geben. Keyshawn Vaughn, Running Back, Tampa Bay.
Ja, begraben auf dem Depth Chart, daher für mich mittlerweile absoluter Cut. Ihr seht da keine Chance auf Spielzeit. Den könnt ihr aufs Wafer schmeißen.
Sehe ich ähnlich. Sell habt ihr wahrscheinlich gemacht, wenn ihr noch einen Fourth Rounder bekommen habt. Aber ja, genau. Das Ding ist tot. Devin Dann Duvernay, Wide Receiver Baltimore, habe ich hier ebenfalls als Cut stehen.
Jo, sehe ich auch so. Keine Möglichkeit, zu viele Leute weg.
Ja, richtig. DJ Dallas, Running Back Seahawks.
Ist ein Hold für mich. Sieht aktuell so aus, als wäre er der Backup. Penny hat, ich sag mal, muss seine Knie erstmal wieder auf die Reihe kriegen. Daher, wie gesagt, das ist für mich ein Roster-Spot wert, jedenfalls.
Ja, sehe ich genauso. Hold. Oder halt vom Wafer holen, wenn er da liegt, aber das glaube ich aktuell nicht. Dann Jace Sternberger, Tight End, Green Bay, ist bei mir ein Cut.
Ja, bei mir auch. Also Backup Tight Ends sollte man in der Regel nicht auf dem Roster haben, außer das Kader ist tief.
Ja, da fehlt auch irgendwie so das athletische Profil, wo man dann sagen würde, oh, aber er war krass effizient, wenn er mal am Feld war oder irgendwas. Also ist halt jetzt auch 25 und hat nichts gerissen in der NFL, wenn er auch seine Snaps bekommen hat und so. Nee, bin ich raus.
Yep.
Dann Ian Thomas, der nächste Tight End, diesmal von den Panthers.
Ja, auch Cut, ne? Also die haben da drei Tight Ends mit, wie heißt der, Dan Arnold, dann Tommy Tremble und ihm. Ja. Und er hat vorher, wo er die Chance alleine hat, nichts gerissen und wird jetzt auch weiterhin nichts reißen. Die Panthers haben mehr als genug Optionen, also weg damit.
Ja, sehe ich genauso. Dann Cam Sims, der ist schon noch Wide Receiver des Washington Football Teams, oder?
Ja.
Ja, ist für mich ehrlich gesagt auch, also wenn man den noch jemandem verkaufen kann, als ich glaube, der hat letztes Jahr die zweitmeisten Wide Receiver Targets gesehen in Washington. Wenn man das noch irgendjemandem verkaufen kann, dann mache ich das. Aber ansonsten ist der für mich auch ein Cut-Kandidat, ehrlich gesagt.
Also ich glaube, der liegt in jeder Liga auf dem Wafer und dann soll er auch bleiben.
Ja, okay. Dann Steven Sims, auch Wide Receiver in Washington, richtig?
Ja, genau, und gilt auch das Gleiche wie für seinen Namensvetter.
Also man muss auch vielleicht zu den beiden noch sagen, Washington, wir haben es ja schon mal gesagt, da gibt es eben McKissick Gibson aus dem Backfield, es gibt Logan Thomas auf Tight End, es gibt Diami Brown, Curtis Samuel und Terry McLaurin als Wide Receiver. Wie soll jetzt Cam Sims oder Stephen Sims irgendwie relevant werden? Wie soll das den Weg, ich sehe ihn einfach überhaupt nicht. Die haben noch nicht mal was geschissen bekommen, als die alle nicht da waren.
Ja, genau.
Das ist, ja, schwierig. Okay, dann next one, Antonio Gandy-Golden. Wide Receiver, glaube ich, bei den Browns, oder?
Nee, auch einer, noch in Washington.
Ist der auch? Ah, dann habe ich ihn verwechselt mit dem, wer ist
Donovan der bei den Browns? Peoples-Jones
bestimmt. Genau, mit Peoples-Jones habe ich ihn verwechselt.
Ja. Also würde ich zumindest noch, wenn ich Platz habe auf dem Roster, im tiefen Roster, mal behalten oder auf Taxi setzen. Aber das ist auch schon die Grenze. Ich habe ihn noch als Holz.
Okay, ja. Also, ja, ich tue mir da ehrlich gesagt sehr schwer.
Ja.
Nee. Cut. Komm. Antonio Gandy-Golden, sorry. Tut mir leid, bist du raus. Ich suche mir jemand anders. Für mich ist da zu viel davor. Aber Tyler Johnson, Tampa Bay, Wide Receiver, Kann ich dir den unterjubeln?
Nee, auch Cut für mich. Wir haben jetzt noch Darden geholt. Wir haben über das Receiving Core gesprochen. Und wenn man mal Evans, Godwin, AB, Scotty Miller, jetzt Jalen Darden, so, dann wäre er halt irgendwie die fünfte oder sechste Option. Und ja, also
es gibt
kann ich nichts
OJ
mehr.
Howard, Gronk,
Braid. Ja, die Tight Ends sowieso, genau. Also für mich ist das ein Cut. Ich sehe nicht, dass er da irgendwie noch groß an Wert gewinnt.
Ganz schwer, da irgendwie Upside zu sehen. Deswegen auch für mich Cut. Das sind jetzt auch so Spieler einfach, hey, ich lege mir da lieber irgendeinen, also wirklich einen, den Handcuff vom Handcuff aufs Roster, weil ich ein bisschen Möglichkeit sehe bei einem Running Back, als bei diesen Wide Receivern, dass die, dass denen irgendwas wird.
Ja, das ist so.
Aber ja, dann haben wir Albert Okwuegbunam, Tight End Denver Broncos.
Ja, für mich auch eher ein Cut. Hat zwar ein schönes athletisches Profil, aber ja, buried on the depth chart, ne, also das ist für mich halt wirklich, sehe ich auch nicht, wie der jetzt irgendwie einen Wert bekommen könnte.
Boah, cutten würde ich ihn nicht, den würde ich mir vom Waiver holen tatsächlich.
Okay.
Ist für mich deswegen ein Hold. Ja, ich fand halt das Profil ganz cool und der hat auch ganz gut gespielt oder ganz gut produziert und dann hat er sich halt das Kreuzband gerissen, leider. Ist eine Wildcard, ja, aber dann lieber so einen billigen Tight End als eben die anderen Receiver, muss ich sagen. Von dem her, dafür, dass er halt nichts kostet, im Normalfall nehme ich ihn. Aber ich, also würde ich jetzt nicht für irgendwie einen Third Rounder kaufen oder so, auf keinen Fall. Dann Jamie Newman, Quarterback. Boah, wo ist der eigentlich hingegangen? Ich habe das jetzt Atlanta?
Nee, der hat nach dem Draft mit Philly gesigned, aber wurde da schon released. Ich glaube, der ist aktuell Free Agent.
Alles klar. So wie in unserer Liga. Also, oder in unseren Teams.
Ja, genau. Also, weg damit. Der hat aktuell kein Team, wird wohl dann nächstes Jahr eine EFL-Auflauf, eine ELF, ne? Wie heißt
es? Ja, genau.
Die ELF auflaufen. Genau, also solange ihr nicht ELF Dynasty spielt. Eher nix.
Das wäre auch geil, wenn das kommt. Ich bin dabei.
Ja, klar.
KJ Hamler, Wide Receiver bei den Broncos. Ist, glaube ich, so Wide Receiver 80 ungefähr, wenn ich mich nicht täusche, laut ADP.
Das Ding ist halt, du bekommst nichts für den, der wird nie relevant werden, du wirst ihn nie aufstellen, aber du findest auf dem Wafer in der Regel wahrscheinlich auch nichts Besseres. Also wenn du für einen Viertrunden-Pick wegtraden kannst, dann mach es. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere das schon noch bezahlen würde und dann ist das okay, aber also ist für mich jetzt nicht groß relevant, denke ich.
Nee, ist tatsächlich irgendwie schwierig und ich würde auch sagen, irgendwie self für was auch immer man da noch kriegen kann. Ja. Wenn da irgend so einer ist, der ja auch viel auf so College-Stats guckt, da war er ja gut, was Market-Share angeht, war effizient und alles, aber Alter, am Ende ist so ein Spieler vom Profil halt in der NFL, wird einfach nicht relevant.
Nee.
Ist halt der billige Henry Rux, bisschen, finde ich, also von seiner Rolle her. Ich will auch den nicht haben, es tut mir leid. Genau, okay, dann, jetzt haben wir hier nochmal einen richtigen Veteranen drin. T.Y. Hilton, der nächste Colts Receiver. Was machst du mit ihm?
Ja, jetzt auf jeden Fall ein Sell. Also vorher mit Wentz wäre es auch eher ein Hold gewesen, aber wenn ich jetzt vielleicht aufgrund des Namens noch einen Drittrunden-Pick für ihn bekommen kann, dann hau ich ihn auch weg.
Jo, für mich auch Sell. Wenn ihn gar keiner will, dann würde ich den sogar cutten. Ehrlich gesagt, ich bin bei T.Y. Hilton komplett raus. Nächster Mann, James Washington. Ist der eigentlich noch in Pittsburgh?
Ja.
Und verschimmelt da hinter den anderen dreien und so weiter. Jo. Und ja, okay, gut.
Also, der hat sogar eine Vertragsverlängerung bekommen, glaube ich.
Hey, geil. Freut mich für ihn persönlich. Aber kriegt er bei mir nicht.
Ja. Also, ich will nicht sagen, dass ich ihn nicht schon mal aufgenommen hätte. weil der auf dem Wafer rumlag und ich noch einen Roster-Spot frei hatte. Also ich sag mal so, es sind immer, jeder Spieler ist besser als ein freier Roster-Spot. Ne? Das muss man auch immer ganz klar wissen.
Klar.
Also bei Washington wenn, ja, aber es ist im Prinzip auch, also wenn man ganz hart ist, dann sollte man ihn ja auch nicht im Roster
Nee, also das ist natürlich, wir spielen ja immer tiefe Ligen, da muss man, solche Leute irgendwie hat man immer dabei, aber ja, es ist halt einfach, wo soll da die Upside herkommen?
Ja,
Dass du den irgendwann mal aufstellen könntest oder so.
es ist
Das ist
halt,
ja.
und ja,
Ja, sag.
es ist halt so, bei solchen Receivern, also die Nummer 3 im Bestfalle irgendwo mal sind,
Ja.
die entwickeln eigentlich, auch gerade Washington ist jetzt 25 oder 26, die entwickeln keinen Wert mehr. Wenn man jetzt aber, wie du es auch gerade eben gesagt hast, den dritten Handcuff oder sowas auf Running Back, wenn du jetzt zum Beispiel einen Jamichael Hasty oder sowas nimmst, so, der wird
Ja.
wahrscheinlich irgendwo landen, was weiß ich, bei den Rams oder sowas, die, nachdem die Niners ihn nach dem Training Camp gecuttet haben. Und so, ich sag mal, wenn der dann irgendwie mal 3 relevante Wochen haben, dann kannst du ihn immer verkaufen, kannst immer für den einen Drittrunden-Pick bekommen. Das wirst du halt für den James Washington in der Regel nicht mehr bekommen.
Ja, also absolut ist. Ich kann dir da nur völlig zustimmen. Diese schon sowieso seit Jahren irrelevanten Wide Receiver, da kommt kein Late Super Breakout oder irgendwas. Das ist einfach vorbei. Da möchte ich mal irgendwie die Wide Receiver sehen, die da in das Profil passen, die so produziert haben die ersten 3, 4 Jahre und dann plötzlich Fantasy-relevant wurden oder irgendwie einen Wert gewonnen haben,
Ja,
dass man da nochmal was kriegen kann.
ja.
Also einfach nicht möglich. Weg damit. Jetzt haben wir einen Spieler hier, der hat noch nicht so lang nicht produziert, Quintez Cephas. Was sagst du denn zu ihm? Denn da habe ich vor der Folge so ein bisschen vernommen. Da
Ja.
bist du interessiert.
Ja, Cephas, auf den nehme ich durchaus einen Shot. Bin ein bisschen gehypt. Ich habe ein Trainingscamp-Video gesehen, wie er einen ba Ball aus 400 Meter Höhe gefühlt gefangen hat. Also da stand er in der Luft. Natürlich, also
Ja,
das spielt natürlich nur
ja.
ganz bedingt eine Rolle. Ne? Jetzt, das war natürlich ein Witz. Genau, aber irgendein Receiver wird da in Detroit halt relevant werden. Neben St. Brown, ja, ist da Cephas halt ein Spieler, der mich interessiert, weil er eben jung ist. Ansonsten, ja, stolpern da noch Perryman und Tyrell Williams, die durchaus auch verletzungsanfällig sind durch die Gegend. Und ja, also es ist halt ein Weg für ihn da, Wide Receiver 1 in der Offense zu werden. Und er hat letztes Jahr hier und da auch schon mal Ansätze gezeigt. Und ja, wie gesagt, wenn ich ihn bekomme für einen Viertrunden-Pick oder sowas, oder wahrscheinlich am besten in einem Trade irgendwie mit reingeworfen, so, dann würde ich auf ihn halt schon mal einen Shot wagen.
Völlig fair. Finde ich ganz interessant, dein Case. Ich habe ihn so ein bisschen hier zwischen Cut und Hold, also wäre so ein bisschen ein Mann, den ich da ganz hinten auf der Kippe habe. Aber eigentlich ist er schon ein klarer Hold. Du hast da völlig recht. Irgendjemand muss ja in Detroit liefern und es wird nicht nur Hockenson sein und Swift. Ja, Amon-Ra, St. Brown wird jetzt auch nicht sofort der überkranke Wide Receiver werden. Quintez Cephas hat eine Chance auf eine ganz solide Rolle und kann ein
Genau.
bisschen an Wert gewinnen, ist dann auch relativ jung. Ja, spielt sich für mich hier auch ganz klar in die Hold-Kategorie hinein, aber für Buy, das ist mir dann auch zu, ja, irgendwie auch zu blöd. Und ich weiß genau, wenn man für Quintez Cephas beim Owner anfragt, dann
Ein
wollen die
Second,
irgendwie, ja, genau, so, wo du sagst, hey, komm,
ja, das
das ist
natürlich
halt das
nicht, ne?
Ceiling, was rauskommen kann.
Genau.
Für den kaufe ich nicht.
Genau.
Also,
Genau. Allein in der Offense, ne, was wir schon oft gesagt haben,
ja,
aber
genau.
genau. Es ist halt die Chance da, dass er jetzt eine Top-Saison spielt, ne, also für Detroit-Verhältnisse und
Ja.
vielleicht dadurch dann eben auch im darauffolgenden Jahr einer guten Offense eine Rolle spielt. Und ja,
Ja.
dementsprechend nehme ich die
Ist
Chance.
halt einfach wirklich die Frage, wenn du ihn am Roster hast, ist er der Mann, den du cuttest oder halt vielleicht der nächste, den wir hier
Genau.
auf der Liste haben? Ein Keal Harry, Wide Receiver bei den Patriots. Ja, schafft er jetzt den Breakout?
Boah. Also, nee, ich habe ihn, in einer Liga habe ich ihn, glaube ich, letztes Jahr ertradet für Mo Alie-Cox, als der seine produktiven Wochen hatte. So, da habe ich ihn auch noch, also habe ich es noch nicht übers Herz gebracht, ihn zu cutten, aber also, das ist schon, also ist schon kurz davor, kann man sagen. Ich
Ja,
habe
der
ihn
tut
noch
auf jeden
mal
Fall weh.
so als Hold, weil er halt auch ein First-Round-Pick war und auch noch einigermaßen jung ist, aber boah, also das fällt mir schon schwer, ihn weiterhin auch da einen Roster-Spot einnehmen zu sehen.
Okay. Ja, ich bin ehrlich, er ist bei mir ein Cut. Ich habe ihn aufgegeben. Das ist
Völlig
einfach vorbei für
fair.
mich.
Völlig
Das
okay,
ist
völlig fair.
durch. Genau. Ja, es ist, wie es ist. Ich glaube da einfach nicht mehr dran. Er zergibt so viele Leute da. Also hier mit Aguilar, mit Bourne, die Tight Ends. Und dann wird das auch nicht die Power Offense irgendwie werden. Ja, nee, da bin ich persönlich einfach raus und gebe ihn auf. Und ich glaube, ich habe ihn jetzt auch nirgendwo mehr. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich ihn endlich mal cutte. Das ist einfach die Enttäuschung. Ich habe nur einen Share gehabt, Gott sei Dank. Aber es ist wirklich traurig, was aus dem Kill Harry wurde in der NFL. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen Cephas und Harry, dann cutte ich auf jeden Fall Harry.
Ja,
Gut, wunderbar. Das war's dann mit den, ja, Einsendungen, mit den Spielern, die wir bekommen haben. Hast du jetzt halt noch jemanden, den du aus dem Ärmel schütteln willst als Buy-Sell-Cut-Kandidat?
nicht so wirklich. Das
Okay,
passt so für
wunderbar.
mich.
Ich glaube, wir haben auch jetzt, wir sind da durch eine ganze Menge Spieler durchgegangen. Und ja, jetzt sind wir auch schon wieder bei gut 1,5 Stunden. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir können noch einmal kurz Werbung machen. Wo kann man uns folgen, Phil?
Ja, also bei Twitter @dynastyflo mit PH und dann einmal dir @49erflo, mir @phil8f90. Dann könnt ihr auch unserem Discord-Server joinen, den du ja auch in die Folgenbeschreibung reinhaust, ne? Ich glaube den Link.
Yes.
Genau. Und ja, dann könnt ihr auch, wenn ihr Lust habt, ja, nicht uns finanziell unterstützen könnt ihr auch, aber uns wäre es am liebsten im Moment, wenn ihr das, was ihr für uns spenden wollt, irgendwie an die Flutopfer spenden würdet. Das ist, glaube ich, da am besten aufgehoben.
Definitiv. Wie lange läuft denn die Downset-Talk-Aktion noch? Ich weiß das gar
Ich glaube,
nicht.
die ist
Wie lange die
vorbei,
noch
oder?
sammeln? Ah, ist schon vorbei?
Meine
Okay.
wohl.
Ah, okay.
Ja,
Ja, schade,
genau.
sonst hätte ich ja gesagt, da einfach hin. Aber gut, ihr findet auch eine andere Organisation, ja, wo ihr das Geld dann lassen könnt. Genau, okay. Tipptopp. Dann danke ich dir. Wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dir auch.
Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Bis
Auf ein
dann.
neues geht's dann. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.